Ihr hört jetzt noch als letzten längeren Beitrag, circa 18 Minuten lang, einen Beitrag zum 9. November 1918. Hallo und guten Abend zum Tagesinfo heute am Mittwoch, dem 9. November.
94.
Am 9. November 1918, einem trüben Herbsttag im 5. Kriegsjahr, endete in Deutschland die mehr als 1000-jährige Herrschaft der Fürsten über das Volk.
Diese knappe Feststellung von Bernd Engelmann mag erahnen lassen, wie die Revolution von den Zeitgenossen erlebt wurde, insbesondere von denen, die den bestehenden Staat für absolut unerschütterlich gehalten hatten. Und das war die große Mehrheit der bürgerlichen Mittelschichten, ebenso wie der Bauern, von den herrschenden Kräften ganz zu schweigen. Für sie alle war es unfassbar, was sich im November 1918 ereignete.
Links, die Trommeln werden gerührt.
Links,
die Arbeiterklasse marschiert. Wir fragen euch nicht nach Verband und Partei, seid ihr nur ehrlich im Kampf mit dabei gegen Unrecht und Reaktion. Wir sind durch die Not, durch den Hunger vereint, uns binden die Opfer im Kampf vor dem Feind, unsere Lieder der Revolution.
In der Tat hatte sich noch 1914 dieses Deutsche Reich in den Nimbus gesonnt, die stärkste Wirtschaft und Militärmacht des Kontinents zu sein, und hatte dann mehr als 4 Jahre lang die Völker Europas in Angst und Schrecken versetzt. Die deutsche Industrie hatte sich fest entschlossen gezeigt, sich die Rohstoffe, Absatzmärkte und Arbeitskräfte der Nachbarländer anzueignen und im Konkurrenzkampf mit den anderen kapitalistischen Großmächten zur Weltmacht aufzusteigen. Und der deutsche Militärapparat war nicht minder entschlossen gewesen, diesen Kampf zu führen und dafür Millionen auf die Schlachtfelder und in den Tod zu schicken. Im Herbst 1918 aber musste die Führung des Reiches eingestehen, dass dieser Krieg verloren war. Die Antikriegsbewegung, die bisher durch den staatlich-militärischen Gewaltapparat niedergehalten worden war, gewann nun die Oberhand, erlangte die Wucht einer umfassenden revolutionären Bewegung und stürzte nicht nur die bestehende Regierung, sondern das gesamte Herrschaftssystem. Schon wenige Tage nach dem Beginn der Revolution stand fest, dass der alte Machtapparat nicht mehr handlungsfähig war und dass die politische Macht nunmehr weitgehend bei den Organen lag, die die Revolution selbst hervorgebracht hatte, bei den Arbeiter- und Soldatenräten und der von ihr getragenen provisorischen Regierung, dem Rat der Volksbeauftragten. Ohne Gewalt, ohne Blutvergießen hatte die Volksbewegung die Macht erobert. Nirgends waren Soldaten und Polizisten bereit gewesen, auf die Massen zu schießen. So blieb den soeben noch allmächtig scheinenden Offizieren und Generälen, den Fürsten und ihren Lakaien und Mätressen nur die Flucht, das Untertauchen und das verbissene Warten auf bessere Zeiten.
War damit die Machtfrage wirklich entschieden? Was war das für eine Republik, die am 9. November ausgerufen wurde? Der Sozialdemokrat Scheidemann hatte die Freie Deutsche Republik, der Kommunist Karl Liebknecht hingegen hatte am gleichen Tag die Sozialistische Republik ausgerufen. Die Unterschiede erschienen den jubelnden Massen zunächst nicht sehr bedeutsam. Sie fühlten sich allesamt verbunden mit der einen großen Sozialdemokratie, von deren innerer Zerrissenheit sie wenig wussten. Und doch war hier schon klar formuliert, worum es ging. Zu entscheiden war nicht nur über die politische Form des Staates, sondern auch über seine sozialökonomischen Grundlagen, über seine Eigentumsordnung. Es ging darum, ob die bisher herrschenden Kräfte tatsächlich entmachtet würden.
In der revolutionären Bewegung, in der Arbeiter aus den Fabriken und aus der in Auflösung begriffenen Armee die entscheidenden Rollen spielten, drängten sehr starke Kräfte auf eine durchgreifende Demokratisierung von Staat und Gesellschaft, auf eine Räderdemokratie und vor allem auf eine Veränderung der Eigentumsverfassung, auf Sozialismus. Das Ziel des Sozialismus entsprach der Programmatik, wie sie von der Sozialdemokratie seit ihrer Gründung entwickelt worden war. und der Rädergedanke entsprang sowohl den spontanen Aktivitäten der revolutionären Bewegung wie der Erfahrung der russischen Revolution. So heißt es im Aufruf der Versammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte vom 10. November 18.
Deutschland ist Republik geworden, sozialistische Republik. Die Träger der politischen Macht sind jetzt Arbeiter- und Soldatenräte. Sofortiger Friede ist die Parole der Revolution. Die rasche und konsequente Vergesellschaftung der kapitalistischen Produktionsmittel ist notwendig, um aus den blutgetränkten Trümmern eine neue Wirtschaftsordnung aufzubauen, um die wirtschaftliche Versklavung der Volksmassen, den Untergang der Kultur zu verhüten. Der Rat gedenkt mit Bewunderung der russischen Arbeiter und Soldaten, die auf dem Wege der Revolution vorangeschritten sind.
Aber auch Teile der Mittelschichten und viele Künstler und Schriftsteller waren von diesem Drang nach einer grundlegenden Veränderung ergriffen. Und auch sie erblickten in der Arbeiterbewegung diejenige Kraft, die eine bessere Zukunft gestalten konnte. In vielen Städten bildeten sich Räte geistiger Arbeiter. Und die Angestelltenorganisation, die sich als Gewerkschaft und als sozialdemokratisch verstand, hat einen enormen Aufschwung zu verzeichnen. In wichtigen Regionen Deutschlands konnte diese linken Kräfte tatsächlich die Führung erlangen und beträchtliche Teile der Staatsmacht übernehmen. Dies gilt insbesondere für die Reichshauptstadt Berlin, das mitteldeutsche Industriegebiet, das Ruhrgebiet, München und Bremen.
Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Rum links, zwei, drei, rum links, zwei, drei, wo der Platz geschlossen ist. Weil ich ein Kind, ja, weil ich ein Holzpunkt, weil du auch ein Arbeiter bist. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo der Platz geschlossen ist. Weil ich ein Kind, ja, weil ich ein Reichskund, weil du auch.
Die bisher herrschenden Klassen, Großbürgertum und Großgrundbesitz, waren in ihren Machtpositionen aufs Äußerste bedroht. Wie es ihnen dennoch gelang, diese Gefahren abzuwehren, ist ein Lehrstück von hohem diktatischem Rang. Die Strategie, mit deren Hilfe sie diese Aufgabe bewältigten, bestand im Wesentlichen aus drei Elementen.
Erstens, sie waren zu großen Konzessionen bereit, die für die arbeitenden Massen spürbare soziale und politische Verbesserungen brachten. Entscheidend in ihren Augen war, dass die sozialen Grundlagen der bestehenden Machtstrukturen dadurch nicht ernstlich bedroht wurden. So wurden die Gewerkschaften, die im Kaiserreich nur in ihrer Existenz toleriert worden waren, nun als kollektive Interessensvertreter der abhängig Arbeitenden gegenüber dem Kapital anerkannt. Der 8-Stunden-Tag und die Unterstützung für Erwerbslose wurde zugestanden und ebenso das allgemeine und gleiche Wahlrecht auch für Frauen. So konnte die Parole der SPD-Führung, der Sozialismus marschiert, durchaus glaubwürdig erscheinen. Zweitens, erforderlich war ein Bündnis mit solchen Kräften, die in den Augen der Bevölkerung nicht durch Verbindung mit dem alten System diskreditiert, sondern vertrauenswürdig waren. Deshalb schlossen sowohl die kaiserlichen Offiziere von der obersten Heeresleitung wie auch die große Industrie ein Bündnis mit dem rechten Flügel der Arbeiterbewegung. So konnten die revolutionären Energien gespalten und partiell kanalisiert werden. Und drittens, zur Niederwerfung jenes Teils, der sich damit nicht kanalisieren ließ, mussten angesichts der Handlungsunfähigkeit des alten Staatsapparates neue Organe geschaffen werden, die mindestens formal durch die aus der Revolution entstandenen Regierung legitimiert waren. So wurden Freikorps und Bürgerwehren gebildet, um die Arbeiter zu entwaffnen. Organisationen wie die Antibolschewistische Liga wurden gegründet und großzügig finanziert als Versicherungsprämie gegen den Bolschewismus als Weltgefahr, wie es hieß.
Die Führung der Sozialdemokratie war zu einer solchen Politik bereit, weil sie sich entsprechend ihrer legalistischen und reformistischen Selbstverständnis als Wahrer von Ruhe und Ordnung verstand, die russische Revolution als gewalttätig verabscheute und den einzig zulässigen Weg zum Sozialismus in der Errichtung der Demokratischen Republik und der Entscheidung parlamentarischer Mehrheiten sah. Damit aber war die kaiserliche Armeeführung als der berufene Sachverwalter von Ruhe und Ordnung anerkannt und die Machtfrage schon halb entschieden. Die militärischen Kräfte, die zur Niederwerfung der revolutionären Arbeiterbewegung benötigt wurden, hatten Kaiserreich und Krieg selbst hervorgebracht. Sie konnten gewonnen werden aus der riesigen Masse von Offizieren der Weltkriegsarmee, durch den Krieg aus der Bahn geworfene, verrohte Soldaten und den Bürgern, Studenten und Akademikern, die durch die jahrzehntelange Propaganda gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie zum Hass auf die Linke erzogen waren. Sie erledigten die ihnen gestellten Aufgabe mit äußerster Brutalität. Diese Verbände nahmen in Hinsicht auf Kampfmethoden, Feindbilder und Ideologie das vorweg, was später der Faschismus in großem Maßstab praktizierte. Aus ihnen gingen die Kader von SA und SS hervor.
So stand auf der einen Seite der Herrschenden eine klare Vorstellung davon, worauf es ankam und mit welchen Mitteln diese Hauptziele zu erreichen seien, sowie die harte Entschlossenheit, alle Mittel, die zur Verfügung standen, rücksichtslos einzusetzen. Diese Fähigkeit, das Ganze zu überblicken, war gewonnen durch jahrhundertelange Erfahrung von Herrschaftspraxis und durch Monopolisierung des Wissens. Wie beim großen Bauernaufstand 1525 und bei der Revolution von 1848 kam es für sie nun darauf an, partielle Konzessionen und noch größere Versprechungen zu machen, um die Massen zu beruhigen und ihre Entschlossenheit zu schwächen. So war Zeit zu gewinnen für die Sammlung der eigenen Kräfte, um dann die Massenbewegung in aller Härte niederzuwerfen. Diese Erfahrungen und Fähigkeiten gaben den Herrschenden ohne Zweifel einen großen strategischen Vorsprung gegenüber den Massen, die sich in einer spontanen Bewegung scheinbar mühelos ihre kühnsten Träume erfüllt hatten und nun, überrascht und beglückt über den Erfolg, in ihrer großen Mehrheit den Kampf für entschieden hielten. Ihren berufenen Führern aus der Sozialdemokratie vertrauten, die ja offenbar die Schalthebel der Macht übernommen hatten und nun endlich Frieden haben wollten. Was die Massen freilich nicht wissen konnten, war, dass ihr Führer Friedrich Ebert bereits seit dem 9. November 1918 mit der Führung der kaiserlichen Armee in Verbindung stand und sich über eine geheime Telefonleitung beinahe täglich mit General Gröner beriet, wie mit der Revolution und dem Räteunwesen aufgeräumt werden konnte. Die entscheidende Schwäche der Revolutionsbewegung bestand darin, dass da keine organisierende Kraft war, kein Zentrum, das ihre Energien hätte zusammenfassen und ihnen Ziel und Richtung auf die Umformung der Gesellschaft hätte geben können. Die Führungen von SPD und Gewerkschaften setzten auf Zusammenarbeit mit den alten Mächten. Die USPD, die sich erst 1917 als linke Abspaltung von der SPD formiert hatte, war sich nur in der Frage der Beendigung des Krieges einig. Und die KPD, die sich ebenfalls aus dem linken Flügel der Sozialdemokratie entwickelte, organisierte sich erst zwei Monate nach Beginn der Revolution als Partei, besaß also in der entscheidenden Periode keine organisierte Massenbasis und keine einheitliche Strategie.
So konnte schon im ersten Halbjahr 1919 die Zentren der revolutionären Bewegung in allen Regionen des Deutschen Reiches nacheinander niedergeworfen werden. 1920-21 wurden neue Generalstreiks und Erhebungen der Arbeiter im Ruhrgebiet und in Mitteldeutschland niedergeschlagen. Mut und Opferbereitschaft der Arbeiter konnten die vorzügliche Bewaffnung und die Brutalität des Militärs nicht ausgleichen. Tausende dieser Arbeiter wurden nach Beendigung der Kampfhandlungen erschlagen, zu Tode gefoltert oder standrechtlich erschossen.
In München genossen die Freikorps nach der Niederwerfung der Räterepublik Anfang Mai 1919 eine Woche lang die Freiheit, auf alles Jagd zu machen, was ihnen rot und bolschewistisch erschien. Und die Einhalt wurde dem willkürlichen Morden erst geboten, als sie auch 21 Mitglieder eines katholischen Gesellenvereins als Spartakisten niedergemacht hatten. Seit dem Sommer 1920 war für die arbeitende Bevölkerung allmählich erkennbar, dass ihre Herren aus der Zeit des Kaiserreichs und des Krieges wieder an den Schalthebeln der Macht waren. Es waren die gleichen Richter und Staatsanwälte, die gleichen Offiziere und Lehrer, denen sie sich wieder gegenüberstanden. Und es waren auch die gleichen Fabrikbesitzer. Noch einmal, im Herbst 1923 bäumten sich die Arbeiter auf. Doch im Oktober wurden auch die legal von Sozialdemokraten und Kommunisten gebildeten Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen durch Militärgewalt, gedeckt von der Autorität des sozialdemokratischen Reichspräsidenten Ebert, beseitigt, und zugleich wurde ein letzter kommunistischer Aufstand in Hamburg unterdrückt. Ende 1923 war also der Kampf um den sozialen Charakter des neuen Staates entschieden. Die Gefahr einer sozialistischen Revolution war abgewehrt, die bürgerliche Eigentumsordnung war konsolidiert, die Revolution war auf halbem Wege zum Stehen gebracht.
Solidaritätslied.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Hunger und kein Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Auf, ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass jetzt die eure werde und die große Näherin.